Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Als der chinesische Wissenschaftler He Jiankui im Herbst 2018 die Geburt von zwei Babys verkündete, deren Erbgut mit der Genschere CRISPR-Cas9 verändert worden sein soll, um die Kinder resistent gegen das HIV-Virus zu machen, da reagierten Öffentlichkeit und Wissenschaftsgemeinde gleichermaßen schockiert. Mit ganz besonderer Besorgnis wurde die Enthüllung von einer Wissenschaftlerin aufgenommen, die am Francis Crick Institute in London arbeitet. Die Stammzellforscherin Casey Niakan arbeitet dort ebenfalls mit menschlichen Embryonen. Allerdings verfolgt sie mit ihrer Forschung komplett andere Ziele als He Jiankui. Und im Februar 2016, also vor gut 4 Jahren, erhielt Nesi Kiakan von der britischen Regulierungsbehörde dann die Erlaubnis, bei ihren Experimenten mit CRISPR-Cas zu arbeiten. Für unsere Autorin Magdalena Schmude ein Grund, ihrem Labor einen Besuch abzustatten und sich die Arbeit der Forscherin zeigen zu lassen.
Das ist unser spezieller Raum, an dem hängt auch die Lizenz, die wir bekommen haben. Man braucht eine besondere Erlaubnis, um hier reinzukommen.
Ein fensterloser Raum, 2 Sterilbänke für Arbeiten mit Zellen, kühlschrankgroße Inkubatoren und verschiedene Mikroskope. Sophie Brumm zeigt auf einen niedrigen grauen Stickstofftank in einer Ecke. Der blaue Deckel ist mit einem Vorhängeschloss gesichert.
Hier bewahren wir die menschlichen Embryonen auf, die wir als Spende von Kinderwunschkliniken bekommen haben. Sie werden in Plastikstrohhalmen gelagert und in flüssigem Stickstoff eingefroren. Und direkt daneben können wir sie wieder auftauen.
Die Embryonen sind nur wenige Tage alt, wenn sie eingefroren werden. Winzige Zellklumpen, die mit dem bloßen Auge gerade so zu erkennen sind, erzählt Sophie Brumm. Nach dem Auftauen dürfen sie im Labor nur so lange kultiviert und untersucht werden, bis sie ein Alter von 14 Tagen erreicht haben. Dann wird ihre Entwicklung gestoppt. An den Moment, als sie zum ersten Mal mit einem humanen Embryo gearbeitet hat, kann sich Sophie Brumm noch gut erinnern.
It's terrifying. Because you're absolutely, terrifying because you can't lose it.
Es ist einschüchternd, weil das Material, mit dem man arbeitet, so unglaublich kostbar ist und wir so wenige Embryonen zur Verfügung haben. Jedes einzelne zählt und deshalb muss man sich jedes Experiment, das man plant, wirklich gründlich überlegen, um das Maximum an Informationen herauszuholen. Es ist nicht wie mit Mäuseembryonen, wo man Hunderte gleichzeitig verwenden kann. Es sind wirklich immer nur 1 bis 2. Und wenn man die von einer Petrischale in eine andere überführt, muss man wirklich sicher sein. Das verursacht richtiges Herzklopfen.
Für ihre Forschung verwendet Cathy Niakans Arbeitsgruppe ausschließlich Embryonen aus Kinderwunschbehandlungen, die sonst entsorgt werden würden. Die Entscheidung über eine Spende treffen die jeweiligen Paare, erzählt Cathy Niakan.
Unsere Forschung konzentriert sich auf die ersten 7 Tage der menschlichen Entwicklung, also ab dem Zeitpunkt, an dem eine Eizelle von einem Spermium befruchtet worden ist. Am ersten Tag ist der Embryo eine Zelle mit 2 Vorkernen. Am 2. Tag teilt die sich dann in 2 Zellen und dann in 4 Zellen, 8 Zellen und so weiter, bis ein Ball aus etwa 200 Zellen entstanden ist, die sogenannte Blastozyste. Von diesen 200 Zellen haben nur 7 bis 10 Zellen die Fähigkeit, den späteren Fötus zu bilden. Und wir untersuchen die molekularen Eigenschaften dieser Zellen.
So we study the molecular properties of those 7 or 10 out of the 200 cells.
Dazu schalten die Wissenschaftlerinnen gezielt einzelne Gene in den embryonalen Zellen aus. Das Protein, dessen Bauanleitung das jeweilige Gen enthält, wird dann nicht mehr gebildet und seine Funktion sichtbar. Natürlich kann man diese Experimente auch mit Embryonen von Mäusen oder anderen möglichst nah verwandten Tieren durchführen, erklärt Cathy Niakan. Sie und viele andere tun das seit Jahrzehnten. Aber mit Blick auf den Menschen bringe das nicht selten irreführende Ergebnisse.
Wir wissen mittlerweile, dass es zwischen der Maus und dem Menschen wichtige Unterschiede gibt. Wir haben uns zum Beispiel die Funktion eines Proteins angesehen, das OCT4 heißt. Dieses Protein wird seit Jahrzehnten in der Maus erforscht. Wir wissen, dass sich bei Mäusen die Plazenta fehlerhaft entwickelt, wenn wir OCT4 ausschalten.
In den Mäuseembryos unterdrückt das Protein ein Programm, das die Bildung der Plazenta steuert. Fehlt das Protein, ist dieses Programm dauerhaft aktiviert, auch in Zellen, die eigentlich keine Plazentazellen werden sollten.
Im Menschen sehen wir den komplett entgegengesetzten Effekt. Wenn wir OCT4 ausschalten, wird die Entwicklung der Plazenta gar nicht mehr in Gang gesetzt. Das zeigt uns etwas ganz Kritisches. Und das, obwohl dieses Protein schon seit Jahrzehnten untersucht worden ist. Es hat zwei entgegengesetzte Aufgaben. Dieses Wissen hätten wir im Mausmodell nicht gewonnen.
Bei diesen Versuchen haben Kathy Nierkan und ihr Team auch mit CRISPR-Cas gearbeitet, um das OCT4-Gen auszuschalten. Jenem Werkzeug, das He Yang Kui benutzt hat, um die ersten keimbahnveränderten Menschen zu erzeugen. Kathy Nierkan darf die Technik seit 4 Jahren auch an humanen Embryonen anwenden.
It's a molecular tool that enables us to using the most efficient and precise method that's currently available.
CRISPR-Cas9 ist ein molekulares Werkzeug und derzeit die effizienteste und präziseste Methode, die es auf diesem Gebiet gibt. Wir können damit ein bestimmtes Gen im menschlichen Genom in den Blick nehmen und fragen, ist dieses Gen wichtig für die Entwicklung oder nicht?
Denn selbst wenn ein Gen zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Zellen angeschaltet und das entsprechende Protein vorhanden ist, heißt das noch nicht, dass es tatsächlich eine wichtige Funktion hat. Das lässt sich nur herausfinden, indem man Proteine hemmt oder Gene ausschaltet. Für solche Experimente gibt es verschiedene Methoden, doch CRISPR-Cas ist die mächtigste.
Wir verwenden auch andere Methoden wie Wachstumsfaktoren oder Inhibitoren, die auch ihren Nutzen haben. Aber das Problem ist, dass sie manchmal unspezifisch wirken. Und wenn es eine präzisere Möglichkeit gibt, um herauszufinden, ob ein Gen und das jeweilige Protein wichtig sind, kann man damit die Zahl der Embryonen reduzieren, die man in der Forschung braucht, um ans Ziel zu kommen.
Die Ergebnisse ihrer Arbeit scheinen die britische Regulierungsbehörde überzeugt zu haben. Kathy Nierkans Lizenz für den Einsatz von CRISPR-Cas ist im Herbst 2019 um 3 Jahre verlängert worden.
Unglaublich kostbares Material. Magdalena Schmude über die Experimente der britischen Stammzellforscherin Kathy Nierkan an menschlichen Embryonen.